Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich Sugar Mummies gesucht habe, wo ich dachte, ich brauche eine Sugar Mummy, weil das Date endet natürlich immer.
Immer im Sex.
Genau.
Weil du ein Fuckboy bist.
Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile sage ich auch nicht mehr Dates dazu. Ich sage, ich treffe Menschen. Weil das
so...
Das impliziert dann, dass dann ein zweites Date oder ein drittes folgen würde.
Also Date ist schon zu viel Commitment. Ich bin da komplett altmodisch. Meine Beziehungen sind monogam und ich betrüge heimlich. Herzlich willkommen, Sally.
Hi.
Ich habe eine Anfangsfrage an dich. Du bist DJ, du bist Influencer. Was die Leute brennend interessiert, was ist deine Meinung zu dem Konflikt in Palästina und Israel?
alles gut. Ich hätte jetzt wirklich was dazu gesagt, aber zum Glück habe ich Humor und bin nicht drauf angesprungen.
Ich finde, als Influencer muss man zu jedem politischen Thema sofort irgendwas sagen.
Muss man aber nicht. Eigentlich sollte man es ja eher nicht, ne, als Influencer, weil das ruiniert ja, kann ja auch Business ruinieren.
Stimmt, man sollte auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, dass man kein Business ruiniert.
Eigentlich, so wie ich das in der Industrie kenne, macht man das dann eigentlich eher nicht. Man hält sich so komplett raus, ja, nichts Falsches sagen und ja, auch keine Meinung haben, weil Meinung ist ja auch immer schwierig, eine Meinung zu haben.
Das ist richtig, so wie Helene Fischer oder so hat, glaube ich, auch wenig Politisches in ihrem Leben bisher gesagt.
Ja.
Weiß man nicht. Bist du ein politischer Mensch?
Ich privat schon, ja, aber in meiner Kunst eigentlich eher nicht so. Mhm. Es liegt eigentlich nur daran, dass ich da, glaube ich, nicht genug Erfahrung mit habe, dass ich da irgendwie Meinungen, also natürlich habe ich eine Meinung, aber ich möchte nicht irgendwie Leute beeinflussen mit meiner Meinung, dadurch, dass ich ja auch irgendwie eine Reichweite habe. Möchte ich eigentlich nur Sachen vermitteln, wo ich auch wirklich zu 100% sagen kann, ja, dazu stehe ich halt und das kann ich weitergeben. Das ist dann immer so, Politik ist immer so ein Thema dann auch.
Das klingt sehr vernünftig. Bist du sicher, dass du wirklich Influencer bist? Wie würdest du dich denn bezeichnen?
Wenn Leute fragen, was ich mache, sage ich, ich mache Musik. Ich bin Musiker an erster Stelle. Mhm. Und dann mache ich Content Creation. Das ist, was ich sage. Ich kreiere Content. Ich würde nicht sagen, dass ich Influencer bin. Ich mag das Wort auch nicht so, weil das war nie mein Plan. Ich wollte nie Influencer werden oder Content createn. Deshalb habe ich auch so ein bisschen Identitätskrise. Was mein Künstler-Dasein angeht, weil hauptsächlich steht bei mir im Fokus Musik und dann kommt eigentlich der ganze Rest, aber jetzt gerade übernimmt Instagram so ein bisschen die Überhand, sage ich mal.
Genau.
Aber sollte eigentlich nicht so sein.
Vielleicht können wir mal kurz, damit die paar Leute, die dich noch nicht kennen, ich würde sonst mal einfach kurz ein Video von dir einspielen.
Gerne, ja.
Ja, welches sollen wir nehmen, das mit dem Message an dein Boyfriend ist DJ?
Das könnten wir machen.
Das ist okay, dann spielen wir das jetzt mal ein.
Also du weißt, es fällt mir echt schwer, meine Gedanken in Worte zu fassen. Aber hör dir das einfach mal an und dann wirst du auch wissen, worum es geht. Wir sollten uns trennen. Wir können aber noch Freunde bleiben.
Das sind die Videos, mit denen ich dich kennengelernt habe. Mhm. Die hatte ich auch gesehen. Wie bist du da drauf gekommen? Du hast dann eigentlich irgendwann gesagt so, hey, ich mach Mucke, ich bin lustig, lass das irgendwie verbinden.
Ja, also theoretisch mache ich Instagram schon echt lange. Also ich habe so 2018 angefangen, professionell Musik zu machen. Das war schon Studienzeit. Und obviously muss man dann auch heutzutage als Künstler oder Künstlerin auch auf Social Media aktiv sein oder überall, wo man Leute erreichen kann. Und deshalb mache ich seit 2018 Videos, habe alles gelöscht. Und ironischerweise wollte ich dieses Jahr meinen Account komplett löschen. Ich hatte da 800 Follower und war so, ich lösche das und fange nochmal von null an. Habe dann aber so ein Ami-Video gesehen mit so einem Part-Time-DJ. Dein Arzt ist Part-Time-DJ, hab dann ist auf Deutsch eigentlich gemacht, anderen Beat genommen, andere Idee, so auf meinen Style abgewandelt und ja, bin ich ein paar Tage später aufgewacht und
Bam!
Ja.
Viral.
Ja, und nach einem Monat war es dann bei Instagram soweit, dass nach 4 Wochen aus dem Studio raus und ich war so zu meinem Produzenten, Digga, wir haben jetzt irgendwie 150.000 Leute, die das geguckt haben. Und es war so der Anfang vor ein paar Monaten und seitdem mache ich halt so eine Videos, Entertainment, manchmal so ein bisschen Aufklärungssachen, gesellschaftlichen Themen auch.
Auch viel zum Thema Dating.
Dating, genau.
Und seit, wann hast du angefangen mit Insta? Also das ist also dieses erste Video, was dann viral gegangen ist.
Das
erste
Video, das war im März. Ende Februar war das, glaube ich.
Also jetzt so ein gutes halbes Jahr.
Ja, genau.
Crazy. Und bist jetzt bei 20.000 Followern.
Ungefähr, also 18 noch was.
Ja. Ich weiß es nicht genau. Es sind so 18.623. Lass mich kurz, checken. Unsere Kennenlerngeschichte, wie wir eigentlich in Kontakt gekommen sind, ist, weil du ein Video über mich gemacht hast. Du hast einen Song aus dem Podcast mit Ben Bernschneider.
Genau. Ich würde sogar fast einen Remix nennen.
Ist ein Remix.
Ist ein Remix, weil es ist ja eigentlich genau dasselbe Video, bloß unterlegt mit Musik.
Ich merke keinen Unterschied, wenn du ein Kondom nutzt.
Echt nee. Da gibt es Sachen, die wichtiger sind. Das Wichtige ist, meine Frau kommt auch.
Auch immer dieser Akt, okay, jetzt ruhig mal kurz das Kondom
raus. Akt? Nee.
Das Video hat das Gespräch auch sehr verkürzt dargestellt, wollte ich auch. Und die Frauenwelt hat Ben so gefeiert mit dem Video, weil die Aussage war letztendlich eigentlich, dass er gesagt hat, genau, es ging darum, warum er keine Vasektomie macht. Dann meinte er so, ich habe gar kein Problem mit Kondom. Ich merke da gar keinen Unterschied.
Ja.
Also für mich ist komplett gleich, ob Kondom oder nicht. Und dann meinte ich so, das ist, aber dann in dem alles auch mal so ein Akt, okay, ich hole mal kurz das Kondom. Und der so, Akt?
Kommt da drauf.
Und du hast einen Song gemacht, wo du einfach dann immer Cap.
Genau, ich hab das Video gesehen. Ich fand die Thematik auch ganz cool. Ich kenne auch Ben schon vor seinem Hype sogar gefühlt. Einer seiner ersten Videos, die eben viral gegangen sind. Alleine so die Mimik und die Gestik. Ich dachte mir so, wait a minute, irgendwie glaube ich das nicht.
Cap.
Das ist Cap, ey, so. Und ich dachte mir, daraus könnte man ein richtig geiles Video machen. Kam auch gut an bei den meisten. Ich glaube, Ben hat es auch gefallen. Er hat sich nicht bei mir gemeldet, aber ich gehe davon aus.
Er hat sich, glaube ich, Ben, liebe Grüße an dich raus. Ich glaube, er hat sich alleine zu Hause
wahrscheinlich,
mit seiner Frau gefreut darüber. Mhm. Ja, also das war ja sehr verkürzt dargestellt. Das kam jetzt so rüber, als ob ich irgendwie komplett was gegen Kondome hätte und durch die Welt Vögel ohne Kondome. Es ging aber darum, dass er ja in einer Beziehung ist seit 16 Jahren und absolut keinen Kinderwunsch hat, also explizit, er wird keine Kinder kriegen, er will keine Kinder. Also ich habe eine Vasektomie und dann meine ich zu ihm so, ja, warum machst du denn keine Vasektomie? Ja. Also wenn du in einer festen Beziehung bist, ist ja schon irgendwie geiler dann oder intimer Sex ohne Kondome zu haben. Und dann meinte er so.
Wofür die Safety dann eigentlich, ne? So, weil Kondom ist ja erstens für Verhütung, andererseits für Geschlechtskrankheiten.
Ja.
Ne? Aber wenn man dieselbe Person ewig lang
kennt. Dann dachte ich aber genau, ich glaube, er hat aber auch Angst vor der OP und er meinte halt dann, dass er auch gar kein Problem mit Kondomen hat. Also ja, Kondome sind okay, aber natürlich, was würdest du sagen? Man merkt schon Unterschied, oder?
Natürlich merkt man Unterschied, also ich merke schon, also ich ziehe auch Socken an, da merke ich auch Unterschied, ich ziehe Schuhe an, da merke ich Unterschied und du hast halt ein Stück, es ist
Gummi.
Ja, so ein Gummi einfach drauf. Du merkst es, safe. Also
und Frauen können zu diesem Thema relativ wenig sagen, wenn sie sagen, so, für mich ist komplett gleich. Ja, Frauen sagen auch, dass es cooler ist. Nee, sagen die nicht, aber es gibt manche, die so, ist jetzt nicht so ein großer Unterschied.
Echt? Okay.
Aber ich meine, es ist auch nicht die Klitoris, die einlaminiert ist, sondern der Penis.
Ja, das stimmt. Aber ich kenne keine Frau, die, also ich hatte bis jetzt keine Frau kennengelernt, die meinte, nee, ich merke da gar keinen Unterschied. Das ist also ist definitiv. Also Haut auf Hautkontakt ist schon unterschiedlich, als wenn da was dazwischen ist.
Aber ich glaube, für den Mann ist der Unterschied größer.
Ja, auch es kommt ja auch auf viele Sachen an, auf die Größe, dies und das, weil wenn man vor allem ein kleineres Kondom benutzt, engt es ja auch ein. Also
total.
Dann merkt man erst recht den Unterschied, weil das ist wie, wenn ich jetzt mein hier so umgreife und merke, oh, da fließt ja gar kein Blut mehr durch.
Das ist für uns Männer mit großen Penissen ein Problem.
Das hast du jetzt gesagt.
Das ist, ja, Mensch, ja. Aber nices Video. Und es ist auch ganz okay gelaufen, glaube ich.
Ja, das war ganz gut. Ja, das kam gut an.
Ich war halt über deine Nachricht überrascht. Weil ich geschrieben hatte.
Ja, als du geschrieben hattest, weil ich wusste ja gar nicht, was die Leute dazu gesagt haben, als du meintest, ja, die Frauenwelt hat sich erhoben, mein Ben, bester Mann ever, so. Ja. Ich war da auch alleine so, die Aussagen waren jetzt auch von meinem Mindset her nicht so, wo ich gedacht hätte, ja, ist halt etwas, wo man halt so
Von mir?
Ja. Nee, nicht von dir, von Ben. Also ja. ich bin ehrlich, ich habe ja erstmal gar nicht so krass auf dich geachtet, weil bei mir war es so, oh, da ist Ben im Video, ich kenne Ben und dann haben wir uns ja connected sozusagen drüber. Und jetzt kennen wir uns dadurch, auch durch das Video, dass wir jetzt so in Kontakt stehen. Aber ja, weil ich fand auch, deine Reaktion war halt auch nice. So, das war so, hä? Weil ich dachte auch so, hä? Und ich dachte, dass andere Leute auch so denken, hä? Aber was du meintest, komplett Gegenteil. Ja. War ich so, echt? So
krass. Ja, die meisten Kommentare waren halt so, man sieht halt so, Ben ist ein Mann und Moritz ist ein Junge. Also so, das war halt so. Ich sag ja, und die Aussage, ich sag ja gar nicht so, hey, man soll ohne Kondome rumvögeln. Es war einfach nur so, natürlich merkst du einen Unterschied.
Ja, verstehe ich gar nicht.
Vor allen Dingen mit.
So habe ich gar nicht gedacht, so dass du aus diesem Punkt heraus, also ich wusste auch nicht, dass es um die Vasektomie geht, weil das hast du mir dann auch im Nachhinein erklärt. Ja. Aber das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dachte, oh, was ein wilder Typ, Alter, der scheißt auf Kondom und alles. Ja. Das war gar nicht mein Gedanke. Ich dachte eher so, ja, man, irgendwie. Weiß nicht, ob da kein Unterschied ist.
Ich glaube, mein Originalvideo lief ja auch ziemlich gut. Übrigens, ich habe es dir eben schon erzählt, wir haben, ich bin Ben mega dankbar, war ein cooles Gespräch und die Folge mit Ben, ich glaube, das war die 8. Folge, jetzt heute ist die 26. Folge, die hat einfach 25.000 auf Spotify und 15.000 auf YouTube und ansonsten habe ich so 4.000, 5.000 pro Folge auf Spotify und das war schon...
Klar.
Also Ben hat einfach richtig gezogen, der Name. Und es war auch ein offenes Gespräch. Es war auch cool. Ja. Er hat mir versprochen, wenn er 1 Million Follower hat, dann kommt er nochmal vorbei.
Wollen wir ein Dreiergespräch dann?
Dann machen wir ein Dreiergespräch.
Also ich glaube auch, also natürlich Reichweite ist ja auch wichtig und Ben ist ein Name, so den kennt man ja. Und ich kenne ihn ja, ich gucke ja auch seine Videos und alles.
Deshalb, guten Morgen, ihr Lieben.
Ist ja... Natürlich.
Cooler Typ.
Ja.
Verhütung. Wie ist das eigentlich heute so in der Single-Szene da draußen? So Kondome sind ein Thema? Nutzt du Kondome?
Ist ein wichtiges Thema. Ist ein sehr wichtiges Thema. Ich lasse mich auch öfter kontrollieren. Das ist auch wichtig. Leute, geht euch kontrollieren, ob irgendwas in eurem Körper ist oder nicht. Ja. Das ist auch eine wichtige Sache. Es kommt natürlich auch immer drauf an. Also wenn ich jetzt auch eine Beziehung hätte, jahrelang, dann ist Verhütung ein anderes Thema, als wenn man halt Single ist und verschiedene Personen, eventuell die man auch nicht kennt oder nur kurzfristig kennt, dann kommt es halt immer drauf an. Also wenn ich jetzt jahrelang in einer Beziehung wäre, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zur Kontrolle gehen. Wenn ich auch weiß, dass die Person auch nur mit mir schläft und Verhütung ist dann auch immer ein Thema, ist schwierig, weil Verhütung ist ja auch für Frauen ein Thema, wegen Spirale, Pille. Ja. Ich kenne auch viele, die jetzt die Pille abgesetzt haben seit längerem und auf andere Verhütungsmittel setzen, aber ist halt echt auch...
Ich glaube, die Pille gerät immer mehr in Verruf, oder? Also weil es ist halt schon eine krasse Hormonbombe.
Ja.
Und Vasektomie, nochmal irgendwie Shoutout an Leute, die keinen Kinderwunsch haben. Ist einfach so geil, weil mein Hormonhaushalt ist komplett der gleiche. Es funktioniert alles gleich, es riecht gleich, es schmeckt gleich, es kommt alles so raus. Also es gibt keine Unterschiede.
Kann man das rückgängig machen?
Ja,
krass.
So 5 Jahre lang kannst du es rückgängig machen.
Also du hast 5 Jahre Zeit.
Wenn du
es nicht machst, dann ist es vorbei.
Genau. Ich habe ein paar Spermien einfrieren lassen in der Charité. Das heißt, wenn ich wirklich nochmal Kinder haben wollte, ginge das damit.
Okay.
Aber
weißt du, wie ich das mit der. Ich hatte das Thema auch mal mit Friends besprochen und ich meinte, für mich ist eine Vasektomie wie Fitness-Abo. Das ist so, ja, ich habe es, ich gehe zwar nicht hin, aber ich könnte halt. Also, und Vasektomie wäre dann so, ich kündige dieses Abo, weil ich habe dann nicht mehr. Weil es ist ein Unterschied, ob du die Möglichkeit für etwas hast oder diese Möglichkeit komplett wegnimmst. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist so.
Willst du Kinder kriegen?
Weiß ich noch gar nicht.
Okay, dann.
Ich weiß noch nicht, deshalb.
Dann würde ich das mit der Vasektomie nicht machen.
Ja. Und selbst wenn man Vasektomie, wenn ich halt keine Beziehung führe und eine Vasektomie machen würde, müsste ich ja trotzdem noch
mit Kondom.
Ja. Und das ist ja dann auch
so. Bringt nichts.
Es kommt halt wirklich auf die Situation an.
Das stimmt. Ein anderes Video, was bei dir krass viral gegangen ist, war Markus Söder. Ist auch sehr, sehr aktuell, Thema Bayernwahl und so.
Wow, ja, stimmt.
Vor allem Bayern, die ganze Thema, du vereinst ja eigentlich Bayern und Berlin.
Es ist krass, weil ich wollte eigentlich eine Story machen, das Video ist über einen Monat alt Und ich bekomme bis heute noch so 10, 15 Kommentare von allen möglichen Leuten, die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht jucken, weil das sind echt sinnlose Kommentare. Es ist halt keine ernsthafte Diskussion, weil das ist halt ein Schenkelklopfer-Video, ne? Also ja, da, dieses, es ist nichts Politisches. Ist
keine Ernsthaftigkeit,
genau,
aber, keine Message dabei. Ja,
die Leute interpretieren halt echt viel rein. Ich denke so, ich habe halt einen Joke gemacht. So, ja. Lachste nicht, skippste oder so. Aber das hat die Leute echt abgefuckt, ne? Die aus Bayern sind.
Echt? Die wären dann richtig krass, dass die Leute sich noch so sehr über ihre lokalen Gegebenheiten definieren.
Und ich sag dir eine Sache, ich werde da auch ein ernsthaftes Video drüber drehen, weil ich habe 8 Jahre in Bayern gelebt, habe ich auch gesagt. Ich war öfter auch in München unterwegs. Und Leute sind halt so, Bayern ist doch voll toll. Und ich denke mir so, ja, wenn man von Bayern ist und auch da so aussieht, wie man aussieht, blond, blaue Augen hat, dann ist Bayern toll, aber für mich unbedingt, ich hatte nicht immer die beste Experience.
Also du hast mehr Rassismuserfahrungen dort erlebt als in Berlin?
Ich sag's dir, wenn die Leute, die Bayern so feiern, auch öfter kontrolliert werden von Polizei, ohne Grund Perso zeigen müssen und einfach das Gefühl bekommen, du gehörst hier nicht zu uns. Ich habe auch in den Kommentaren, ich meinte, ich spreche die Sprache des Volkes, hahaha, und meinte einer als Antwort, aber nicht des deutschen Volkes. Und ich dachte mir so, doch, ich bin doch Deutscher, oder?
Ja.
Und ab dem Punkt, alles, was diese Person sagt, ist halt wäre falsch, also weil er kann nicht Ja sagen, weil er gegen meine Meinung ist, er kann nicht Nein sagen, weil es diskriminiert oder rassistisch ist, und deshalb, ich finde Bayern wunderschön, ich finde Bayern toll, aber es ist halt, die Menschen packen immer ihre Personal Experience da rein.
Ja. So. Und du hast natürlich eine ganz andere Erfahrung dort gemacht als Mensch mit Migrationshintergrund.
Ja. Ja. Werde ich trotzdem nach Bayern fahren? Ja. Werde ich trotzdem Spaß meines Lebens mit coolen Leuten dort haben? Ja.
Ja. Aber hast du dort auch andere Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit der Polizei in Bayern versus Berlin, oder hast du eh nicht so viel Kontakt?
Nicht so krass. Also ich muss sagen, das Einzige, was mich halt oft abfuckt, ist, wenn ich im Zug oder im Bus, ich werde halt immer kontrolliert. Und es war, am schlimmsten war es als Flüchtlingskrise mit, ich wurde halt auch verwechselt mit Leuten, die haben ja auch immer mit mir auf Englisch gesprochen, wo kommst du denn her? Ich so, ich komme aus Deutschland, so Generation 3 von GastarbeiterInnen. Und es wurde halt immer, mir ist halt immer aufgefallen, weil die immer alibimäßig einen Deutschen kontrolliert haben, aber der Rest waren halt alles.
Um nicht komplett irgendwie so zu dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, dass sie nur Rasterfahndung machen.
Genau, und das ist halt, also im Leben, ich habe einen Bachelor geschrieben über Inklusion durch Design. Das heißt, ich habe viel über auch Inklusion, Integration auch gelesen, Arbeiten, alles Mögliche, wo es auch um Feminismus, einfach um Minderheiten ging. Und das Wichtigste ist, was mir aufgefallen ist, Repräsentation und Zugehörigkeit. Das ist, was jede Person braucht und jede Person bestärkt. Und in Berlin, obviously, fühle ich mich hier repräsentiert, weil wenn ich nach Neukölln fahre, fühle ich mich da sehr heimisch. Woran liegt es? Weil da viele arabischstämmige, also aus dem Osten viele Menschen sind. Aber auch an sich, Berlin ist halt einfach so mein Safe Space, wo ich weiß, ich werde nicht dafür verurteilt, wo ich herkomme, wie ich aussehe, sondern wer ich bin. Also ich sage ja auch nicht, dass ich Designer bin oder so. Ich sage, ich mache Musik, ich bin Selçuk, und ich lebe in Berlin. Ich mache mein Ding, aber das ist halt nicht überall so.
Ich erlebe das in Berlin auch, also aber für mich ist es natürlich nicht ganz so extrem, weil ich nicht so große Probleme habe in anderen Teilen Deutschlands. Aber was ich schon merke in Berlin, dass Leute weniger gucken auch, was ich mache oder wann ich unterwegs bin oder ob ich aus dem Club komme morgens
das früh. Das ist
den Leuten einfach egal.
Ja, das ist denen halt egal, das juckt niemanden, jeder macht sein eigenes Ding. Ob man das machen möchte oder nicht, ist immer, ne, also es ist auch manchmal komisch, wenn Leute einfach auf einen scheißen, sagen, ja, mach, was du willst. So. Aber ich fand es immer cool. Ich kenne auch viele Menschen, die aus Bayern herziehen, aus diesem Grund. Und für mich sind diese Leute auch herzlich willkommen, weil wenn Berlin dein Safe Space ist, wo du dich ausleben kannst, wo man einfach sein kann, wie man möchte, das machen kann, was man liebt, herzlich willkommen in Berlin. Aber wenn man nach Berlin zieht und, weil in Pankow, wenn es auch die Spätis, gibt es keine Bänke mehr, weil die Nachbarschaft sich dachte, nö, ist zu laut und ich. Und da meinte der Spieltyp auch, ja, das sind die ganzen Leute, die hergezogen sind.
Ja, also jetzt so dieses Spießertum hier. Ja,
die bringen halt das hierher, aber das gehört halt nicht hierhin. Und dann habe ich auch meine Schwierigkeiten manchmal. Aber an sich ist jeder herzlich willkommen.
Verstehe so, ich. Und Markus Söder nicht. Hoffentlich bleibt er in Bayern, geht nicht in die Bundespolitik. Weißt du was,
sogar Markus Söder. Sogar Markus Söder, können mal eine Bratwurst, nee, werden wir nicht. Nee.
kennst du den
Falafel Halloumi esse ich
mit kennst dem. Kennst du den Instagram-Account von Söder? Ja. Das ist echt so, das ist, man denkt immer, das ist Parodie, aber von ist
da
das selber.
Da habe ich das Video, das ist das Ding. Ich habe das mir angeguckt, es gab noch schlimmere, aber ich dachte mir, das nehme ich jetzt. Oh, das ist echt, wow. Ich dachte mir, wow, ey, das ist echt schlecht. Ja. Also, es ist echt so Facebook auf Instagram so. Ich denke mir, das ist wie wenn, das ist ja auch so eine andere Generation, die noch Facebook benutzt mittlerweile, wo ich denke, Alter, du hast hier nichts verloren.
Aber Markus Söder, obwohl Instagram wird jetzt irgendwie langsam dann zum Facebook, also auch von der, vom Alter her. Ja, Markus Söder ist jemand, der sein Handy auf jeden Fall so benutzt, so weit weg und dann so
mit, ja, mit dem Zeigefinger. Mit wahrscheinlich so die Brille so halb runter.
Und dann mit dem Zeigefinger so.
Genau. Wer hat mir geschrieben? Ah, okay. Ah, nee. Aber interessante Person. Also ich finde halt, wenn ich halt echt gar keine Ahnung hätte, ich wäre auch so, ja Mann, geil, was er sagt, weil der nimmt halt einen mit, ob du willst oder nicht. Also nicht jetzt
er zieht die Leute auch, schon,
genau, ne? Er zieht halt die Leute an, so menschlich gesehen, nicht politisch gesehen, im Sinne von, ja, ich supporte, was er sagt, sondern man ist einfach so, hm, ja, ich höre dem mal zu.
So ein Kumpeltyp, was ja auch so Leute, auch so wie Trump oder so, gemeinsam haben, dass sie unglaubliche Wirkung auf Menschen haben,
auch einfach,
weil die auch nicht so politikermäßig sind, sondern immer so ein bisschen kumpelig und so.
Ja, ich höre halt lieber Markus Söder zu als ein Olaf Scholz so.
Ja, Olaf Scholz kann man gar nicht genau zuhören. Das ist so beliebig und so langweilig. Ja. Aber das ist einfach Deutschland. So, Olaf Scholz ist Deutschland. Ja. Das ist so der Querschnitt. Ja. So, keine Entscheidung steht für nichts.
Ja. So halb ermüdend, ein bisschen echt. Ich höre dazu, ich bin so, oh, fuck, ich will es eigentlich wissen. Ich will diese Information haben, aber du
kriegst
nicht. Ich brauche auch ein bisschen Presentation. So, TED Talk will ich haben.
Weil ja,
ich,
so, was ja, ich erzähl mir mal was, ja.
Nach den Wahlen dachte ich mir so, es gibt eigentlich, gibt es eine coole, so eine Person, wo ich mir denke, Alter, das ist ein Politiker, wo ich denke, geil, geiler Typ, geile Representation, ich frage ja, was er sagt, was er denkt und ist ein cooler Mensch so.
Ja, ich finde, Gregor Gysi ist zumindest entertaining und lustig. Stimmt. Und bin auch nicht mit allen politischen Ansichten einer Meinung, aber ist auf jeden Fall.
Dem höre ich auch sehr gerne
zu. Hör ich sehr gerne zu. Wo ich politisch nicht einer Meinung bin, aber wer auch ein Typ ist, ist Wolfgang Kubicki. Es ist lustig, was er so raushaut.
Ey, jetzt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Das stimmt. Die beiden, das ist auch die alte Garde. Das ist die alte Garde. Das ist die alte Garde
an Leuten. Ja. Zum Beispiel, wie hieß nochmal? Ich bin so schlecht mit Namen.
Sarah
von
Wagenknecht.
Der FDP.
Nein, von der FDP, Christian Lindner.
Christian Lindner. Wo ist halt so, weißt schon, ich gucke den an, ich bin so stabiler Typ. So einfach von der Präsenz, weil er ist ja auch guter Rhetoriker, er redet ja auch sehr gut. Da bin ich halt auch nicht mit so
politisch.
Genau, aber ich denke mir so, das wäre mal so etwas vom Aussehen, von der Präsenz auch einfach, von dem, was, wie gut er sich halt auch wiedergibt.
Ja.
Aber wo ich auch hinterstehen kann, so sagen kann, ja, Mann.
Ja, wird es wahrscheinlich nicht geben, deswegen werden diese
vielleicht Leute gehe ich in die Politik, ne?
Ja,
vielleicht mache ich das einfach.
Vielleicht das als nächstes. Aber die Musik, die du machst, ist, wie würdest du das beschreiben? Ist Techno?
Das ist
kein klassischer Techno.
Es ist kein klassischer Techno. Also es ist eine Mischung aus House, Disco, Breakbeat, so alles, worauf ich eigentlich Bock habe. Aber schon eher so für den Club geeignet mit Vocals. Also es gibt auch, du meinst auch gerade DJ, ich bin nämlich kein DJ. Ich lege nicht auf. Das ist auch immer wegen dem Part-Time-DJ so ein...
Du bist Producer.
Ich bin Producer, Singer, Songwriter.
Also du hast Talent, du suchst nicht nur Musik von anderen Leuten aus und drückst auf den Knopf.
Also ich produziere meinen
eigenen Nichts gegen Star. DJs?
Nichts gegen DJs, auf keinen Fall.
Weil die müssen ja deine Songs spielen.
Das stimmt. Und DJ sein an sich ist auch, also
ist auch eine Kunst.
Kunst. Man muss auch richtig Ahnung von Musik haben. Das habe ich zum Beispiel nicht. Wenn Leute nach Musik fragen, ich bin so, keine Ahnung.
Du meinst von dich mit anderen Künstlern, Genres auskennen?
Also Genres,
den neuen Releases,
neue Releases also und sowas. Sagen, hau mal eine Playlist rein, denke mir so, weiß ich nicht, ich mache keine Playlist.
Gehst du auf Spotify, Best of 80s?
Ja, so Chartmusik, so Drake Weekend oder so.
Aber was machst du denn bei einem Date an?
Bei einem Date? Oh, bei einem Date ist eher so R&B eigentlich so mein Ding.
Okay.
Ich feiere auch R&B und dann wird erstmal Usher gespielt.
Okay, you remind me.
Vielleicht auch so mit Choreo, so beim Ausziehen dann so.
Okay.
Weil das Date endet natürlich immer.
Immer im Sex.
Genau.
Weil du ein Fuckboy bist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein Label, was jeder so.
Nee. Also Fuckboy eher nicht so, aber.
Aber ja. Du datest.
Ich date Frauen, ja. Du datest mittlerweile Frauen. Mittlerweile sage ich auch nicht mehr Dates dazu. Ich sage, ich treffe Menschen. Weil
weil das so.
Das impliziert dann, dass dann ein zweites Date oder ein drittes folgen würde.
Also, Date ist schon zu viel Commitment.
Date ist, ja, das Ding ist, hatte ich auch gestern den Talk, es gibt halt, das Ding mit Commitment ist, ich committe mich halt nicht, bewusst.
Ja.
Und dann gibt es dieses unbewusste Nicht-Committen, wo man sich denkt, ich will eine Beziehung führen, aber ich kann einfach nicht. Unterbewusst auch vielleicht. Aber bei mir ist es eher so, ja, ich committe mich bewusst nicht. Also ich sage den Leuten auch von Anfang an so, hey, so wir können uns sehen, wir können uns auch öfter treffen, aber ich bin halt gerade nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen, wegen allem drum und dran, was ich halt mache.
Bist noch nicht so weit.
Ja, ich muss auch erst noch reflektieren und auch in mich gehen und erstmal mit mir selber.
Du brauchst auch was Zeit, du brauchst noch viel Me-Time einfach.
Genau, es ist ein Safe Space und da muss ich mich ja auch erstmal wohlfühlen, bevor ich dann mich öffnen kann.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft plus und einer Situationship?
Eine Situationship ist eigentlich eine Beziehung ohne, wie nennt man das? Es gibt so ein schönes Wort für. Treue. Ja, ohne zu committen eigentlich. Ah, okay. Ne?
Also du bist eigentlich, wir sind für den Moment, wenn wir uns sehen, sind wir zusammen. Genau. Aber wenn du gleich aus dieser Tür rausgehst, nicht sind mehr. Wir niemand
von dir. Genau, anderen. Genau.
Oder Freunde. Also
wenn ich jetzt in der Situationship, kann halt jederzeit enden und da gibt es ja auch nicht so dieses, ich glaube, da kann man auch noch mit anderen Personen dann auch schlafen.
Mhm.
Es ist, glaube ich, irgendwas zwischen Freundschaft plus und einer offenen Beziehung, habe ich manchmal das Gefühl. Weil Freundschaft plus ist ja eigentlich ohne romantische Gefühle, also wenn man Friends ist, ne, casual, lass mal bowlen gehen und danach gehen wir zu dir.
Lass mal bowlen gehen, noch auf den Poetry Slam und dann hören wir ein bisschen Revolverheld bei mir zu Hause.
Genau, aber zum Beispiel in der Freundschaft plus würde ich auch nicht unbedingt Händchen oder so halten. So, das
ist dann okay.
Händchen halten oder kuschelig sein.
Sex ohne Küssen.
Ja, ich glaube schon.
Ja, das ist kompliziert geworden. Ich bin da komplett altmodisch, meine Beziehungen sind monogam und ich betrüge heimlich. Das ist einfach weniger Stress. Oh ja,
das ist auch so kritisch. Also ich kenne auch...
Nee, mache ich mittlerweile nicht mehr. Früher war das so in meinem Leben, jetzt nicht mehr.
Ja, ich habe auch so ab und zu Witze rausgehauen über so Betrügen und so, bis dann so Menschen um mich herum da sehr kritisch reagiert haben. Aber habe halt gemerkt, dass es auch so ein Thema ist, wo Leute sehr abgefuckt von sind, so mental auch.
Total, kannst du dich erinnern, ich meine, Rammstein, können wir uns alle dran erinnern, was da passiert ist?
Ja.
Volle Konzerte, irgendwie Streams sind hochgegangen. Ich muss sagen, kurzzeitig, ich hatte früher auch eine Rammstein-Phase, hab's gefeiert, war auch auf dem, also vor 20 Jahren. Mhm. Und als der ganze Skandal hochkam, habe ich schon mal kurz die Playlist gepumpt. Ich so, kannst du mir auch nochmal. Ja. Aber genau, da hat sich nichts karrieretechnisch verändert. Und dann irgendeine Band, wer war das, Maroon 5 oder sowas? Oder? Lass mich nichts falsch erzählen. Irgendeine Band, wo der Frontmann seine Frau betrogen hat. Und die halt echt Probleme hatten, dann die Konzerte vollzukriegen. Und das fand ich interessant. Irgendwie so, der eine hat Vergewaltigungsvorwürfe. Mhm. Einfach so, ja, nee, auf keinen Fall, das glauben wir nicht. Wir waren nicht dabei. Und dann gibt's Gerüchte, dass der seine Frau betrogen hat. Mhm. So, ja, glauben wir auf jeden Fall. Mhm. So, das ist scheiße, das macht man nicht.
Ja.
Das ist so, Betrügen ist fast irgendwie... Ja, das Schlimmste irgendwie, was dir nachgesagt werden kann.
Ja,
leider. Außer Mord. Mord
also ist andersrum cool. Wäre es ja theoretisch, also ich würde nicht sagen, dass es besser ist, aber ich würde es andersherum sinnvoller sehen.
Aber es ist interessant, dass da Leuten, also dieses Argument ja oft bei Vergewaltigungsvorwürfen ist ja immer so, wir waren nicht dabei, wir wissen nichts.
Mhm.
Aber wenn es um Betrügen geht, kommt irgendwie dieses Argument nicht, ja sorry, wir wissen ja nichts, wir waren nicht dabei.
Ja, Betrügen ist aber auch nicht nochmal, also wenn das wirklich passiert ist, dann gibt es ja auch wirklich eine Person, die dann wirklich mit der an ihm betrogen wurde und die kann dann ja auch was dazu sagen. Also
Betrügen kommt oft nicht gut, ich kenne das.
Ja, safe nicht. Ja. Also es kommt auch immer auf das Mindset an. Also für mich ist Betrügen ist nicht so was Schlimmes. Im Sinne von, wenn ich jetzt betrogen werden würde, würde es mich nicht so hitten. Für mich wäre das dann eher so ein, okay, wenn du die Person halt, dann mach dein Ding und wir trennen unsere Wege.
Wäre das was? Könntest du jemandem verzeihen, der dich betrügt?
Ja.
Ja.
Ist auch, also ich wurde emotional schon mal betrogen.
Mhm.
Und es hat echt gehittet so am Anfang. Und es ist krass, weil also ich war auch in einer offenen Beziehung.
Kann man betrogen werden in einer offenen Beziehung?
Kann man auf jeden Fall,
ja. Okay.
Es ist möglich, weil was ist Betrügen, ist halt... Eine offene Beziehung ist ja eigentlich, ist ein guter Vergleich, so, ich koche gerne zu Hause, aber manchmal esse ich auch gerne draußen.
Mhm.
Und das ist halt die offene Beziehung. Manchmal ist halt, kann man eine andere Person kennenlernen.
Bei einer offenen Beziehung ist aber eigentlich vor allem Sex, das ist ja nicht unbedingt Polyamor.
Ja, okay. Also hauptsächlich schon, aber es kann auch sein, dass man sich in einer offenen Beziehung in eine andere Person verliebt. Das kann ist halt auch möglich. Passieren,
ja.
Deshalb, also Menschen denken so, ja, es geht halt nur um das Körperliche, aber es ist halt auch möglich, dass man sich während der Beziehung halt sich in eine andere Person verliebt und dann eventuell auch sich fragt, so, will ich dann immer noch mit der Person zusammen sein oder nicht? Mhm. Aber die Bindung sollte ja eigentlich stark genug sein oder das Vertrauen, dass man eben nicht so weit geht und auch darüber kommuniziert. Und sowas hilft auch einem mit Verlustängsten. Also ich hatte davor echt auch so Sachen mit Verlustangst. Mhm. Und nach der offenen Beziehung kam ich richtig gut drauf klar. Also auf Rejection, auf Menschen loslassen auch.
Das war Schocktherapie für dich. Exposition.
Ja, am Anfang bist du schon Schocktherapie, aber ich muss auch sagen, ich war ja auch 50-50.
Ja.
Ich habe ja auch mitgemacht in der offenen Beziehung und würde ich eventuell höchstwahrscheinlich nicht noch einmal machen, weil es echt kompliziert und anstrengend ist.
Ich habe auch schon Erfahrung mit einer offenen Beziehung gehabt. Das ist, wow, ich kann dann einfach nicht gut schlafen. Vor allem, wenn man nicht wirklich weiß. Anfangs hatten wir gesagt, wir reden nicht drüber. Dachte man so, hey, wir wollen das gar nicht wissen.
Ist auch schwierig.
Ne? Ist schwierig, weil dann vermutet Fragen man natürlich. Weil dann ist ja praktisch jeder Abend, wo man sich nicht sieht, theoretisch vielleicht die andere Person unterwegs, weil man redet nicht drüber. Auf der anderen Seite, wenn man drüber redet, das ist auch komisch, so dieses, übrigens, ich gehe heute Abend irgendwie den McFit-Trainer bumsen.
Ja.
Ist auch schwer. Ist auch schwer zu schlafen.
Ist auch schwer. Aber ich glaube, dazu gehören einfach zwei Personen. Und ich habe gemerkt, es hat auch viel mit Gleichberechtigung dann auch zu tun, weil wenn die eine Person weniger und die andere Person mehr, ist da auch nicht so eine Balance und dann ist es auch schwierig, da noch ein gutes Gefühl beizuhaben.
Die Balance gibt es ja eigentlich nie so.
Ja, doch,
gibt es ja. Bei euch war es relativ ausgeglichen.
Ja. Es ist echt, man lernt auch viel über, also ich date halt Frauen, also ich bin straight und deshalb kann ich halt auch nur von meiner Perspektive berichten, aber ich habe in der Zeit auch viel über Frauen gelernt. Also im Sinne von, man sagt ja auch mal so, ich habe auch letztens wieder ein Video gesehen, wo wieder so irgendwelche Dudes über Frauen und Männer reden. Ja, wenn ein Mann mit 100 Frauen schläft, ist ja, und wenn eine Frau mit 100 Männern schläft, ist auch okay. Aber, und ab dem
Schlampe.
Punkt, ja, irgendwie geht es in diese Richtung und auch so dieses, aber eine Frau ist einfacher. Sehe ich nicht so.
Du findest nicht, Frauen haben es einfacher?
Nö.
Du bist, du bist kein DJ, aber du bist irgendwo, du bist...
ich verstehe den Gedanken, dass Frauen es einfacher haben, aber zum Beispiel, also für mich ist es jetzt gerade echt einfach, weil ich bin ein Mann, ich bin... Im Sinne von...
Du bist jetzt famous. Hast du schon mit Leuten gedatet, die dich über Insta angeschrieben haben?
Also Fans? Ich treffe zurzeit nur Leute, die mich über Instagram kennen.
Ach, stimmt, sorry, du datest nicht. Okay.
Ja. Nee, aber es ist auch wenn ich draußen bin, sind es Leute, die mich... Wenn ich im Club oder so bin, das ist ja auch mein Klientel gefühlt, wegen den Part-Time-DJ-Sachen.
Ah, wirst du viel erkannt?
Ja, eigentlich jedes Wochenende, wenn ich rausgehe.
Wir haben eben kurz zum Thema Drogen gesprochen. Ich habe jetzt häufig schon hier drüber gesprochen, dass ich hatte meine Drogenzeit. Ich bin seit 2,5 Jahren clean. Und ganz spannend, was du gesagt hast, so dein Verhältnis zu Drogen ist auch eher kritisch.
Ja, also ich nehme sehr, sehr, sehr selten. Und wenn, dann wirklich, wenn ich halt Bock drauf habe, wo ich sage, ja komm, machen wir mal. Ich habe noch nie gekokst, aber das ist so... Die Droge, die ich niemals konsumieren werde, auf jeden Fall.
Das ist sehr schlau, weil das eigentlich auch eine Droge ist, wo wenige Leute es schaffen, so zu konsumieren, wie du das sagst. So, ja, wenn ich mal Bock habe, so wirklich bewusst. Koks ist wirklich etwas, was sehr stark in einem
auf
zieht.
Auf jeden Fall. Und ich habe halt auch schlechte Erfahrungen. Nicht persönlich, sondern halt in meinem Umfeld. Einfach, weil ich bin eine relativ strukturierte Person, organisiert. Und wenn ich etwas sage, dann mache ich das auch. Und das ist halt schwierig in der Vergangenheit gewesen, mit Menschen, die eben Drogen konsumieren, sich auf die verlassen zu können.
Man wird unzuverlässig, weil man verpennt ist, weil man irgendwie gerade doch Bock hat, eher zu ballern, weil man die Priorität ist halt meistens dann doch eher die Droge.
Ja, und das ist halt meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung damit. Und ja, ich finde auch, das wird so ein bisschen verharmlost, so einen auf, vor allem, also ich habe kein Problem mit Menschen, die halt, also ich, in meinem Umfeld, das heißt nicht, dass ich nur mit Leuten hänge, die keine Drogen nehmen, aber wenn es halt zu dem Punkt kommt, wo ich sage, hey, da leidet unsere Freundinnenschaft drunter, dann ist es halt so ein Punkt, wo ich sage, hey, wenn das wegen den Drogen ist, dann kann ich das nicht weiterführen. Weil beide leiden drunter. Und deshalb ist es dann immer so der Punkt, wo ich mich dann distanziere. Aber wenn es dann eben nicht der Punkt ist, wenn ich sage, hey, das funktioniert alles top, trotzdem noch, dann ist alles okay. Also das ist so,
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, also gerade als jemand, der Drogen genommen hat, also ich verurteile schon mal überhaupt niemanden, aber wie gesagt, ich ziehe auch meine Grenzen, wenn irgendwie die Gespräche für mich zu nervig sind, wenn es mich selber, in dem Fall sage ich das Wort triggern, weil es mich triggert, wenn ich Drogen sehe. Es geht zu einem gewissen Grad, aber irgendwann wird es mir dann zu viel und dann muss ich gehen. Oder wenn, wenn es halt zu unzuverlässig wird, weil, wie gesagt, ich bin auch sehr strukturiert, ich habe sehr viel zu tun, weil ich auch Ziele und Ambitionen habe. Und wenn dann halt zum zweiten, dritten Mal irgendwie kurzfristig abgesagt wird, sich ein, zwei Stunden verspätet, dann bin ich nicht sauer, aber sage dann einfach so, das passt gerade nicht für mich.
Ist halt auch ein anderer Lifestyle dann und ja, dann muss man irgendwo auch den Schlussstrich ziehen oder halt eben sagen, jo, dann verändern wir irgendwas an der Situation, aber im meisten Fall passiert es halt dann eben nicht. Aber das ist dann auch okay, weil es dann besser für mich ist.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man sich selber wohlfühlt, positiv bleibt und nicht sich irgendwie so dadurch halt negativ dann auch belasten lässt.
Aber interessant, dein Umgang mit Drogen, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die das wirklich langfristig so schaffen. Also ist auf jeden Fall schon mal schlau, Kokain wegzulassen, weil das auf jeden Fall, Kokain macht so gierig. Man will einfach, eigentlich
ist
auch
so
macht,
teuer. Das ist der Hauptaspekt.
Es ist arschteuer, ja, es ist arschteuer. Ich hatte den Nachteil, ich sage jetzt wirklich den Nachteil, als ich damit angefangen habe, dass ich Kohle hatte und dass mich das nicht limitiert hat. Ja, das ist, das war so, ja, egal, fuck it, mache ich. Aber es ist arschteuer. Und ja, das ist halt eine Droge, die, ich bin damals über Liebeskummer auch so ein bisschen daran geraten. Das ist eine Droge, die super funktioniert, wenn man Liebeskummer hat, weil man wird dann wieder so ein bisschen zuversichtlich und baut sein Selbstwertgefühl auf, kurzfristig. Aber trotzdem spannend, dass du das so schaffst. Und dann gehst du auch manchmal feiern komplett nüchtern?
Nicht unbedingt, also ich trinke halt Alkohol, aber halt auch eher so gesellschaftlich, also ich zu Hause nicht, aber wenn ich halt draußen bin, trinke ich halt, weil ich es auch gut kontrollieren kann. Also ich bin dann so an einem Pegel, wo ich sage, jo, jetzt reicht's, ne? Vielleicht noch einen Shot, aber dann reicht auch. Ich rauche auch, weil die Leute sind so, ja, du nimmst ja, du rauchst aber und du trinkst Alkohol.
Also rauchen, du meinst Graskippen
Zigaretten. Ja. Und das sind ja theoretisch auch Drogen, aber
ich trinke auch Kaffee.
Theorie ist
auch eine krasse Droge.
Zucker ist die schlimmste Droge.
Ja, total.
Habe ich gehört. Die Zucker soll das Schlimmste sein und ich konsumiere viel Zucker. Cola, Süßigkeiten jedes Mal, aber es behält mich bei Bewusstsein. Also ich verliere da nicht das, die Sinne oder sonst irgendwas, bei jeder Person anders, wie das hittet.
Mit Fettleibigkeit hast du bisher auch noch kein Problem.
Ich verbrenne das.
Guter Stoffwechsel.
Nächsten Tag. Ja, aber...
Aber interessant, ich meine, ich glaube, so einer der Kernpunkte beim Thema Sucht ist, wenn du etwas hast, wofür es sich lohnt, Dinge sein zu lassen. Also was weiß ich mache jetzt regelmäßig Sport und dann sage ich so, hey, das trinke ich gar nicht mehr, aber auch früher dann vielleicht so, ja, nee, ich trinke jetzt heute Abend vielleicht nur ein Bier, weil ich will morgen früh zum Sport. Das kann ich halt nicht. Oder ich will zum Beispiel, gehe jeden Abend auf die Bühne, das ginge gar nicht. Da jetzt noch jeden Abend zu saufen, weil dann bin ich am nächsten Tag durch und habe keine Zeit, irgendwas zu machen, so wie du irgendwie deine Musik hast. Und es ist ganz schwer, wenn Leute irgendwie nichts haben im Leben und so eine Perspektivlosigkeit und wenn du keinen Grund hast, für etwas sein zu lassen, sondern einfach nur zu verzichten und dann nichts hast, dann wird es schwer.
Genau, also vor allem hier, also ich will jetzt nicht wieder Berlin reinspielen lassen, aber für mich war halt, ich glaube, Drogen sind auch ein guter Kompensator, sagt man das?
Ja.
Wo man halt auch
kurzfristig einfach mal abschalten.
Einfach abschalten. Und für mich ist es halt eben immer die Musik gewesen. Also wenn ich einen Downer hatte, wenn es mir scheiße ging, dann habe ich halt geschrieben oder produziert. Und das war dann, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich wieder in einem guten Mood. Und das war halt auch so ein Antrieb für mich, wo ich, ne, es gibt ja auch viele Künstler, die sagen, ja, mit der Musik ist wie Selbsttherapie.
Ja.
Und ich habe das eigentlich immer belächelt, weil so, ja, Selbsttherapie und so, aber es ist eigentlich wie Journaling.
Ja.
Weil ich journal nicht, ich habe Friends, die das machen und ich war so, ey, voll cool, warum mache ich das nicht? Und dann meinte auch eine Freundin von mir, ja, machst du eigentlich schon, weil die Songs, die du schreibst, da geht es ja auch um etwas. Nicht immer so direkt, dass ich sage, ja, Wort für Wort ist mir das so passiert. Aber ich merke, da fließt auch schon, weil ich sitze dann vorm Tisch und ich gehe auch immer in mich und sage, was empfinde ich eigentlich gerade? Wie fühle ich mich gerade? Worüber denke ich gerade nach? Und das fließt ja auch dann in die Worte. Und ich war so, ja, irgendwo ist es etwas, was ich halt im Inneren habe, was dann irgendwie so, wo ich dann loslasse, wo ich sage, ja, ey, tschüss.
Du drückst halt deine Emotionen, deine Gefühlswelt aus.
Genau, ja.
Also schreibst auch Texte für deine Musik? Schreibt,
genau.
Okay.
Ja. Also Texte, also das sind ganz normale Songs eigentlich, bisschen auf, jetzt so, ist ja auch wieder ein bisschen modern mit, fing an mit so Rap und Techno, der Mischmasch. Bei mir ist es eher so,
also sowas so wie Captain Jack und so Sachen.
Ja, genau. ja.
Sally kommt vorbei.
Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich Sugar Mummies gesucht habe, wo ich dachte, ich brauche eine Sugar Mummy, aber ich bin echt erfolgslos geblieben, leider.
Echt? Ja. Also, hey, wenn ihr eine Frau im besten Alter seid und Kohle habt und von Sergey Geschichten vorgelesen bekommen möchtet und Musik vorgespielt bekommt und mit ihm zu Usher kuscheln wollt, dann meldet euch.
Ja, wäre cool. Wäre super.
Würdest du da auch über deine Grenzen gehen, wenn du sie nicht so hot findest?
Nee, ich glaube nicht. Ich hatte, also das mit der Sugar Mummy ist natürlich ein Joke, Leute, aber wir haben letztens so ein bisschen Trash geguckt.
Ja, aber ich meine, du als Künstler haben ja oft so Mäzen oder sowas, weißt du, Leute, die sie unterstützen mit Geld. Ja,
ich hätte lieber Investoren einfach so.
Ja.
So
ohne sexuelle Gefälligkeiten. Nee,
einfach wirklich Business by Business, professionell bleiben.
Ja.
Aber den Gedanken hatte ich mal, als wir Trash geguckt haben und gibt es ja auch die Claudia hat ja auch so einen Boyfriend, der ist irgendwie 24.
Claudia Obert?
Ja, genau.
Ja, das ist so die Klischee-Sugar-Mami, ne?
Ja, und ich saß so, wir haben das geguckt, ich meine so, boah, das könnte ich niemals, glaube ich. Ich könnte es nicht. So, ich könnte das nicht mit mir vereinbaren, dass ich das mache. Also.
Ich könnte das auch nicht.
Nee, oder?
Das ist, könnte ich nicht. Nee,
ich glaube auch nicht.
Obwohl es eine Frage des Preises. Frage des Preises halt und der Situation, wenn ich irgendwie dann doch irgendwie wie Boris Becker kurz vor der Privatinsolvenz stehe und dann ja, kommt doch an, wie eklig es ist.
Ja, ich weiß nicht. Ich dachte nämlich auch so, ja, kommt vielleicht auch auf den Preis an, aber ich dachte mir auch so, würde ich wirklich, ich bin so echt kurz in mich gegangen und dachte mir, wenn der Preis stimmen würde, würde ich das machen und ich konnte irgendwie, ich war so, nee, irgendwie auch dann nicht. So, ist es mir das wert? Weil ich werde auch ein paar Mal gefragt, ob ich Onlyfans habe oder das mache. Da war ich auch schon am Überlegen, so, soll ich vielleicht mal Onlyfans starten? Aber da bin ich auch echt am Hadern und denke mir auch so, nee, das schaffe ich einfach nicht.
Der also nicht der Einzige, aber so bei Onlyfans ist ja manchmal so, dass der Content ja gar nicht so krass sexuell ist. Irgendwie bei Frauen, glaube ich, die machen teilweise. Und es gibt auch eine Comedian, die Onlyfans macht, Lena Beermann, kann ich nennen, weil die es ja öffentlich macht. Aha. Ich glaube, das sind so Unterwäschefotos und so, noch nicht mal Nacktbilder. Mhm. Und die verdienen schon ein paar Tausend im Monat damit. Aber weil der einzige Grund, also der Hauptgrund, warum ich es nicht machen könnte, sind meine Kinder. Stell dir mal vor, irgendwie
Reputation
so,
sozusagen.
Ja, die kommen, ja, wegen meiner wäre es mir vielleicht egal, aber so die Kinder kommen nach Hause und sagen so, hey, meine Freunde haben dich auf OnlyFans.
Papa, warum stehst du gerade nackt im Wohnzimmer?
Oh, stell dir mal vor, für meine Kinder irgendwie, da gehen dann Bilder rum, wie ich nackt auf dem Bärenfell masturbiere.
Ja, das so, wäre schon
mal, guck mal hier, dein Vater.
Wild.
Das wäre nicht cool.
Ich fand das richtig cool, weil es ist ja auch immer so ein Hot Topic, auch im Podcast, wo dann Frauen auch befragt werden, ob das okay ist so und ob die dann stolz auf sich sind so. Die auch wesentlich, also nicht jede Person auf OnlyFans verdient ja richtig viel. Ne?
Das die wenigsten. Auch,
genau. Und da meinte eine Person ja, weil da wurde gefragt, so, was denkst du, was dann deine Kinder zu sagen? Und die war so, ja, die können in ihrem Ferrari weinen. Und ich dachte so, ist halt auch eine Ansichtssache so, weil so, wenn die Leute das halt machen, dann machen die es halt. Und OnlyFans ist ja wirklich, man kann ja auch alles da machen. Es gibt auch KünstlerInnen, die ihre Kunst da veröffentlichen. Alles, es gibt alles, aber
es ist ja halt eigentlich das Gleiche wie es gibt ja Patreon.
Genau.
Was so seriös ist, aber OnlyFans, du kannst.
Ja.
Ich habe auch schon überlegt, so Patreon machen ja viele Leute so eine zusätzliche Podcast-Folge pro Woche auf Patreon. Es wäre halt lustig, das dann auf OnlyFans zu machen. Du machst halt so deinen OnlyFans-Drop.
Genau. Vor allem da kann man
du auch kannst viel besser Musik veröffentlichen.
Genau. Bei mir wurde gesagt, du kannst die Part-Time-DJs nackig machen. Das fand ich eine gute Idee. Aber ja, ich glaube, ich würde nicht. Ich dachte an OnlyFans ehrlich gesagt nur wegen Musikcontent. So. Dann könnte ich das da machen und exklusiveren Stuff auch machen. Vielleicht Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind. so das einzige exklusive wert, die Zeit. Ja. Aber ja, Patreon ist ja auch, habe ich auch überlegt, aber auf OnlyFans kann man auch eine gute Community aufbauen. Also ist eigentlich Instagram.
Ganz interessant auch, du bist eben über ein bisschen über deine Geschichte gesprochen. Du bist in Berlin geboren. Mhm. Und dann hattest du mehrere Stationen. Wo hast du dann gelebt? Eigentlich super spannend. Also
ich bin in Zehlendorf geboren, sind dann in den 90ern für ein paar Jahre nach Bursa gezogen, sind dann zurück nach Berlin zur Sonnenallee.
Bursa in der Türkei?
Genau,
Bursa in der Türkei. Wie weit entfernt ist das von Istanbul?
Nicht so weit, da kann man auch mit der Fähre rüber.
Ah, okay. Ein
paar Stündchen.
Also am Bosporus.
Genau. Mhm. Also mal zurück nach Berlin, Sonnenallee. Von der Sonnenallee
sind wie alt warst du dann da? Also welches Alter hast du?
Echt jung.
Also welchem Alter hast du in der Türkei gelebt?
Ich glaube, wir waren fast direkt nach meiner Geburt sind wir in die Türkei. Ich glaube 1996, mhm. ein Jahr später. Dann macht es Sinn. Waren wir ein paar Jahre nur auch in Bursa. Und dann habe ich 2-3 Jahre, bis ich 5 war, dann nochmal in Berlin gelebt. Mhm. War hier im Kindergarten, auch mit meinen Cousins, mit meinen Tanten, die waren dann auch alle noch hier.
Sonderlich, richtig klassisch.
Ja, das war schon Klassiker, 13. Stock. Ja, und dann 2000 sind wir dann nach Bayern gezogen, nach Bamberg. Da war ich 8 Jahre, habe da Schule gemacht.
Das ist ein richtig Kontrastprogramm, richtig katholisch.
Ja,
sauber.
Ich muss sagen, meine Kindheit war echt nice, aber jetzt rückblickend, reflektierend, muss ich sagen, gab es auch da so kritische Situationen, aber zu der Zeit war es auch ein bisschen anders, ne? Anderer Mindset und alles Mögliche. Aber trotzdem, ich habe schöne Erinnerungen an Bayern, an das war auch 70.000 EinwohnerInnen, deshalb war es schon schön, auch Friends und alles. Und dann sind wir in der Türkei, 2007 oder 2008 war das, da war ich 11, 12, mhm. 3 Jahre Bursa, 4 Jahre nochmal Istanbul. Da.
Also deine Jugend hast du komplett in der Türkei verbracht?
Genau, so ab 11, 12, 3 Jahre Bursa und 4 Jahre, genau, Istanbul. Also Istanbul ist dann sozusagen, ist so ein bisschen Highschool-Prinzip, dass man halt so Mittelstufe und dann irgendwann kommt man in die Oberstufe, da dann Abschluss gemacht. Und war ich so 18, 19, dachte ich mir, ich muss ein bisschen weg, mich auch ein bisschen von der Familie lösen, mein eigenes Ding machen. Dachte mir, komme ich zurück nach Berlin, studiere hier, weil ich auch, also ich bin gesellschaftlich, bin ich halt Designer, habe Industriedesign und UX-UI-Design gemacht. Aber leidenschaftlich eben Musik, und Musik mache ich auch schon mein Leben lang.
Es ist so richtig schön klischeehaft, oder? So in Berlin, man macht UI, UX-Design und Musik.
Ja.
Und ja. Aber ich habe auch vorher Startup gemacht.
Ja, und das Ding ist, ich mache halt Kunst schon mein Leben lang. Ich war auch im musikalischen, künstlerischen Gymnasium, sagt man das so?
Ja, Kunstgymnasium.
Also es ging halt um Kunst und Musik, und ich mache das halt mein Leben lang.
Ja,
ja. Ja, und so Design ist halt auch so eine Leidenschaft von mir gewesen. Und UX, UI-Design ist halt so Berlin, Startup.
Aber es ist digital. Richtig nice, richtig befriedigend irgendwie, so Dinge zu, ich habe ja früher auch irgendwie Apps entwickelt, und ich habe das geliebt, irgendwie so Screens anzuschauen und zu gucken, irgendwie so, okay, das muss simplifiziert werden, muss einen nicen Flow haben.
Es ist schon nice, also ich mache es auch echt gerne. Es ist halt die perfekte Mischung.
Arbeitest du noch in dem Job als UI-UX-Designer?
Nee. Jetzt gerade nicht, ich suche gerade, aber ich
also wenn ihr, also Sugar Mummies und Arbeitgeber gesucht.
Ich suche halt nicht gut genug, ich müsste eigentlich jetzt gerade Bewerbung schreiben, aber
man muss die Insta-Nachrichten auch erstmal beantworten.
Das stimmt, man muss Prioritäten auch setzen.
Aber wie war das in Istanbul? Gibt es da auch eine Party-Szene? Hast du auf da irgendwie auch, ich meine, natürlich gibt es da eine Party-Szene. Ich meine, das ist eine Riesenstadt, wie 12 Millionen Leute oder sowas. Ne? Das ist riesig.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen riesig. 20 Millionen mittlerweile. Also nicht schwarz-weiß, aber man sagt es so, dass da echt.
Das ist crazy. Ich war zweimal in Istanbul. Ich war vor 2 Jahren dort. Ich hatte echt eine richtig gute Zeit, vor allem so gut gegessen wie nirgendwo. Einfach super Party gemacht, nicht dort, aber wahrscheinlich gibt es dort auch eine große elektronische Musikszene.
Auf jeden Fall.
Hast du auch deine Leute dort gefunden?
Das Ding ist, ich habe halt, bis ich 18 war, war ich halt dort. Deshalb war ich nicht viel feiern. Ich habe auch eher außerhalb gelebt. Man muss sich das so vorstellen, jeder Bezirk ist eine Stadt in Istanbul. Das heißt, du kommst aus deinem Bezirk, ob du willst oder nicht raus. Also ich habe 4 Stunden bis zum Zentrum gebraucht. Also es ist wie jetzt hier Pankow, ich fahre jetzt nach Mitte.
Ja.
Und das ist halt eine ewig lange Strecke in Istanbul. Das habe ich keine Ahnung von der Partyszene, aber was ich von vielen höre, die dort Urlaub machen, ist so, wow, die Leute dort sind ja voll modern. Oder die sind voll, weil ich glaube, habe ich mal gehört, dass der Altersdurchschnitt 27 ist in der Türkei.
Extrem jung.
Im Vergleich zu Deutschland, das war es, glaube ich, 42 oder so. Das heißt, junge Menschen sind halt viel. Das heißt, kann man auch viel mit denen auch erleben. Mhm. Aber ja, eben die Großstädte sind da am geilsten, so Türkei.
Ich war jetzt im September in Bodrum für 10 Tage, was super war, weil es relativ wenig europäische Touristen waren, eigentlich eher nur alte Türken, die da Urlaub gemacht haben. Ja. Wir waren immer in so einem kleinen
Sommerhaus, so dort
so eine kleine Bucht. Das war so eine Ferienanlage, wo aber die Leute ihre Ferienwohnungen teilen mit anderen Leuten. Mhm. Waren nur alte Rentner. Das ist so eine richtig schöne kleine Bucht. Und dann haben die irgendwann mitbekommen, dass ich Deutscher bin. Und dann sind die nach und nach immer angekommen und haben ihre Geschichte erzählt. Ja. So, wir waren auch in Deutschland. Wir waren bis 78 da. Mhm. Ich war Arzt da. Ich war das. Also einfach diese Verbindung Deutschland-Türkei ist einfach
Es hat was,
riesig. Ja. Und auch, was du sagst mit modern zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel in Bodrum. Es ist also relativ wenig religiös. Man sieht wenig religiöse Leute.
Die Türkei an sich ist nicht so. Also das Ding in der Türkei, was ich damals halt gecheckt habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, das steht ja, glaube ich, auch in meinem. Ich bin ich habe 2 Staatsbürgerschaften, Deutsch und Türkisch. Die schreiben ja auch rein, welche Religion man angehört. So, ich glaube, das ist ja auf dem Perso nicht so.
Ich glaube in Deutschland nicht. Nee.
Genau. Nicht, dass ich irgendwas Falsches jetzt irgendwelche falsches Gedankengut hier raushaue.
Nee.
Aber ja, in der Türkei, deshalb ist halt eingetragen, dass man gläubig ist, aber ist ja nur auf Papier. Das heißt, auch wenn man Atheist ist, steht da drin, ja, ist halt Islam. So. Deshalb, also die großen Städte, ich habe es auch nie so erlebt, dass es irgendwie sehr religiös war. Ich habe das nie so erlebt. Ich bin auch eher in so einer linkeren Bubble aufgewachsen. Also Friends, Families waren eher so links. Aber es ändert sich gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich war auch jahrelang nicht mehr in der Türkei, muss ich an dieser Stelle sagen.
Es ändert sich, ich meine, die Gründung der Türkei.
Das Vögel.
Vögel gerade.
Ja.
In der Wohnung?
Nein, oder?
Die sind draußen, glaube ich. Naja. Aber es klang so, oder? Ja,
das war nicht das.
Ja, ja. Die Gründung der Türkei durch Atatürk war ja diese klare Trennung von Kirche und Staat und durch Erdogan zur Zeit. Wird das gerade so ein bisschen aufgeweicht. Ja. Das wird auf jeden Fall fundamentalistischer, religiöser.
Ja.
Aber du fährst gerade gar nicht in die Türkei?
Auch also bewusst deshalb, nicht? Ja, bewusst nicht. Die Zeit, wo ich da war halt geil. Oder Lira noch, 2 Lira, 1 Euro. Diese Zeiten habe ich halt noch miterlebt.
Das ist krasse Hyperinflation.
Ja. Und jetzt, also ich war letztes Jahr beruflich halt da, Kuschadasse, nicht bei meinen Friends und so. Die Leute sind auch mega frustriert. Die reden über Existenzen. Also die sagen nicht, oh, uns geht scheiße. Die sind so, ey, ich weiß nicht, ob ich das morgen noch schaffe, irgendwas an den Start zu kriegen. Und ich finde es halt mega frustrierend, weil ich da auch gewachsen bin und ich ja auch irgendwie da eine Heimat sehe im Sinne von, ich habe da gelebt 10 Jahre, ich bin gerne da, meine Friends sind da, meine Familie ist da. Aber auch wegen eben diesen politischen Sachen, die da abgehen, habe ich keinen Bock dahin zu fahren, weil ich nicht weiß, was auch mit mir passieren würde. Ich wäre fast Karikaturist geworden, als ich da war. Und meine Eltern waren so, willst du einen Knast? Und ich war so, nee, will ich nicht. Und
Ich kann das gut verstehen. Ich hatte sogar, ich habe mal einen Joke gemacht zum Thema etwas über Mohammed. Ich habe einfach nur gesagt, mir egal, ob Mohammed, Jesus oder Gandalf, so I don't care, welche Romanfigur. Es war ein relativ harmloser Joke und da ist so in Deutschland hier auch die Hölle losgebrochen, ey, so viele Morddrohungen gekriegt und Videos dazu. Ja. Und da hatte ich schon Angst, in die Türkei zu fahren, weil ich dachte so, ich meine, hier Erdogan hatte sich auch mit Böhmermann angelegt, wegen dieses Gedichts und so. Ich glaube, ich als Deutscher bin da noch safer, aber wenn du auch als türkischer Staatsbürger bist auf jeden Fall gefährdeter, auch wenn du dich kritisch äußerst oder so.
Ja, das ist halt das Ding. Ich würde es halt niemals machen. Aber nicht, weil ich das nicht will oder weil ich mir denke, da könnte was passieren. Ich kenne halt die Kultur, ich kenne die Menschen. Und es ist halt immer so ein Ding, es ist halt schwierig, wenn man denkt, dass alle so denken, wie man selber halt denkt. Weil hier wächst man anders auf, hat eine andere Umgebung. In der Türkei oder im Osten wächst man anders auf, hat andere Prioritäten oder andere Sachen sind halt wichtiger. Ne? Also hier zum Beispiel auch das System. Also wenn man hier, ich kann mich hier von meiner Familie lösen, ich kann sagen, jo, Staat, Arbeitslosengeld, dies und das. Das kann man halt in der Türkei nicht unbedingt. Und da ist man viel auch angewiesen auf die Familie, dass man sagt, ja, ich passe im späteren Alter auf meine Eltern auf, die haben sich um mich gekümmert, ich kümmere mich jetzt um die. Das ist halt deren Sicherheit. Das ist deren Arbeitsamt gefühlt. Und das ist, das darf man nicht vergessen, aber als Person, die hier aufwächst, weiß man das nicht. Da ist halt solche Sachen, wenn man so auf die Familie angewiesen ist, dann ist die Familie auch der ganze Stolz. Wenn du was dagegen sagst, ist dann halt auch irgendwo die Person natürlich, fühlt sich dann angegriffen. Nicht so, weil es die Familie ist, sondern weil es halt einfach, Familie ist da, hat einen anderen Status. Religion ist für die Menschen halt ein anderes Thema. Wenn du jetzt einen Witz über Mohammed machst, finde ich es vielleicht nicht cool, weil ich bin Moslem zum Beispiel, aber ich kann halt so weit denken, dass ich sage, ja, mach, okay. Aber wenn es einen anderen Status hat in meinem Leben, dann verstehe ich halt auch, dass die Leute, aber wenn es halt natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das in Ordnung finde, was die Leute machen, aber dass man halt einfach auch nachdenkt, wieso Menschen, also was mich halt am meisten interessiert, ist, wieso reagieren Menschen so? Was ist der Hintergrund für die Reaktion von Menschen? So, das kommt ja nicht aus dem Nichts, da muss es ja einen Grund geben. Und das ist so, was mich halt interessiert. So, was ist in dem Leben von diesem Menschen passiert oder dass er eben so reagiert? Weil eine Morddrohung ist echt eine ernstzunehmende Sache. Also das ist jetzt kein...
Also da ist, es ist nie was passiert, aber es ist... das ist natürlich eine Weltanschauung, wo irgendwie dieses Thema irgendwie so ist dein Ein und Alles. Und trotzdem, ich meine, es gibt es ja auch zum Beispiel bei Mormonen in den USA, ist es genauso. Aber die können zum Beispiel mit Comedy und Jokes sehr gut umgehen und sagen so, ja, ich habe ja... Ist ja eigentlich interessant, so, das ist meine Überzeugung und die kann jetzt ja einen Witz... nicht irgendwie erschüttern. So, das wäre jetzt genauso, wenn jemand sich lustig macht über deine Musik, würdest du vielleicht gar nicht persönlich nehmen, weil du sagst so, ja ich, ich kenne ja meinen Shit und das mag ich und lasse ich mich jetzt nicht von rausbringen. Das ist so.
Ich überlege gerade, ob in der Türkei auch so Comedians sind, die da auch so in die Richtung Comedy gehen, weil türkische Comedy ist auch ein
Ich glaube, es ist nicht mehr möglich, so also Erdogan nicht. Zu kritisieren als Comedian, glaube ich nicht.
Nee, ich frage mich nur, ob das irgendwann mal
stimmt.
Aber
ja, also ich weiß zum Beispiel, dass der Hotelbesitzer, der kam aus Holland und ist dann dort rüber vor 15 Jahren, hat dann dieses Hotel aufgebaut, also auch Türke, und er meinte auch so, er kann politisch nicht seine Meinung sagen, also jetzt auf Instagram oder sowas.
Ja, safe. Ja, Politik ist dort ist auch wie ein Fußballclub, also scheißegal, ob die verlieren oder gewinnen. So, ich find's so krass, es gab ja auch dieses Erdbeben in der Türkei. Wir haben abgecheckt, die haben trotzdem für Erdogan gewählt.
Echt?
Obwohl
da der, so die viel sich nicht gekümmert hat. Und
ja, also ich dachte mir so, krass, also ne, da haben Menschen Familienmitglieder verloren und die dachten sich halt wahrscheinlich trotzdem, nee, passt, da klärt es schon. Das finde ich halt echt krass. Das ist wie so ein Club, so egal, ob die Person scheiß baut oder nicht, die so stehen halt dazu, das ist echt krass.
Wie Trump in den USA, der ja auch nicht wirklich Politik für die Leute macht, die ihn wählen eigentlich. Mensch, Sally, du hast auch einen Podcast gestartet jetzt, ne?
Ja, genau.
Kannst du den noch? Seit gestern ist schon raus?
Nee, der kommt nächste Woche wahrscheinlich raus, aber wir haben heute... gestern Pilot gedreht mit Frage, Antwort, weil erste Folge, bisschen, wer sind wir überhaupt? Genau, Sucuk und Sucuk mit Senf heißt der. Das mache ich mit Carina zusammen, eine Freundin von mir seit ein paar Monaten, kennen uns über Instagram. Da reden wir auch so über gesellschaftliche Sachen, ein bisschen Entertainment auch. Und dann gucken wir mal,
wo es hingeht. Ja. Podcasten ist auf jeden Fall spannende Sache. Also mir macht's mega Spaß, vor allem auch Leute kennenzulernen und mit denen einfach zu quatschen. Super, dass du hier warst. Hast du noch irgendwas loszuwerden, irgendwas Wichtiges? Willst du noch irgendeine Promo machen? Willst du noch irgendwas pluggen?
Ich hoffe einfach, dass ich nicht zu viel Blödsinn geredet habe.
Nee, hast du nicht.
Das kommt mir sehr oft.
Im Zweifelsfall weniger als ich.
Schneidest du eh raus, nicht?
Nee. Hier wird doch, manchmal cutte ich schon, aber das werdet ihr da eh nicht sehen.
Ja, super.
Cool. Danke dir, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüssi.